ARD.
In dem Moment, wo man die Kassen dann öffnet, sieht man, dass die Katze entweder lebendig oder tot ist.
19. August 1935. Die Geburt von Schrödingers Katze.
Dieses Bild der materiellen Wirklichkeit ist heute so schwankend und unsicher, wie es schon lange nicht gewesen ist. Eine weit verbreitete Lehrmeinung geht sogar dahin, dass ein objektives Bild der Wirklichkeit in irgendeinem früher geglaubten Sinne überhaupt nicht existiert, dass es das nicht geben kann.
Obwohl es sich so anhört, Erwin Schrödinger ist kein Mystiker, sondern Physiker. Der Österreicher ist einer der Väter der Quantenphysik. Ein revolutionäres Konzept der Welt, das seit gut einem Jahrhundert Physiker und Philosophen begeistert und ihnen zugleich Kopfschmerzen bereitet. Denn in den winzigen Grundbausteinen unserer Existenz scheinen völlig andere Regeln zu gelten als in der Welt, die wir täglich erleben.
Natürlich denkt vielleicht der eine oder der andere, was habe ich damit zu schaffen mit Quantenphysik? Das ist irgendwie ganz weit entfernt von mir, was ganz Esoterisches und betrifft mich nicht in meinem Alltag.
Professor Gernot Münster ist emeritierter Professor für theoretische Physik und hat sich jahrzehntelang mit den faszinierenden Merkwürdigkeiten der Quantenwelt beschäftigt.
Quantenphysik spielt tatsächlich in ganz vielen Dingen eine Rolle, mit denen wir heute täglich zu tun haben. Alleine die Benutzung des Smartphones, die Technik, die da drin steckt, die Chips sind Produkte der Quantenphysik. Ohne Quantenphysik würde das gar nicht funktionieren.
Und was hat das Ganze jetzt mit Katzen zu tun?
Geduld, dazu kommen wir noch. Jahrtausende lang enthüllte die Physik nach und nach die Naturgesetze unserer Welt, wie zum Beispiel das Gravitationsgesetz, das erklärt, wie sich Massen gegenseitig anziehen.
Also anders gesagt, warum Dinge auf der Erde nach unten und nicht nach oben fallen.
Was zuvor als unerklärlich oder vielleicht gar als Wunder galt, wurde so verständlich und berechenbar. Doch im Jahr 1900 macht der Physiker Max Planck eine Entdeckung mit weitreichenden Folgen.
Die Physik vorher, die als klassische Physik bezeichnet wird, im Unterschied zur Quantenphysik, die war beherrscht von der Vorstellung, dass alles stetig und gleichförmig, ohne größere Sprünge in der Natur vonstatten geht. Und Max Planck hat herausgefunden, bei der Untersuchung der Frage, wie das Licht von glühenden Materialien ausgesandt wird, dass das Licht nur in kleinen Portionen ausgestrahlt wird. Und diese Energieportionen, die nannte er Quanten.
Wie groß diese Energieportionen sind, lässt sich zwar berechnen und experimentell zeigen, aber was Quanten eigentlich genau sind, bleibt rätselhaft. Kein geringerer als Albert Einstein greift Plancks Entdeckung einige Jahre später auf und führt sie fort.
Einstein postulierte, das Licht selber besteht aus kleinen Teilchen. Und das war höchst erstaunlich, denn man wusste seit Jahrhunderten oder glaubte zu wissen, dass Licht Wellen sind. Und nun behauptete Einstein das Gegenteil, dass Licht aus Teilchen besteht. Diese Teilchen wurden dann auch Lichtquanten genannt.
Unter den Physikern herrscht Verwirrung. Ältere Experimente hatten doch eindeutig gezeigt, dass sich Licht wie eine Welle verhält. Und nun zeigen neuere Berechnungen und Experimente tatsächlich, dass es sich manchmal auch verhält, als bestünde es aus Teilchen.
Das große Rätsel war damals dann in den 20er Jahren, wie passt das zusammen? Wie können wir das verstehen? Das ist eine sehr schwierige Frage.
Das kann man wohl sagen.
Das Ganze wird noch schwieriger, als sich herausstellt, dass nicht nur Licht, Welle und Teilchen zugleich ist. Auch Objekte, die man bisher eindeutig für Teilchen gehalten hatte, zeigen manchmal Eigenschaften einer Welle.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Elektronen und andere Bausteine von Atomen. In dieser Welt der winzigsten Dinge, der Welt der Atome und ihrer Bausteine, ist also alles irgendwie Welle und Teilchen zugleich.
Wie auch immer man sich das vorstellen soll.
Vor demselben Problem stehen damals die Physiker. Und es wird noch wilder, denn es zeigt sich nach und nach, dass in dieser Welt der winzigsten Dinge, der Welt der Quantenobjekte, noch andere seltsame Gegebenheiten herrschen.
Quantenobjekte können nicht nur Welle und Teilchen gleichzeitig sein, sie können auch andere, sich eigentlich ausschließende Eigenschaften gleichzeitig haben. Sie können sich zum Beispiel gleichzeitig rechts und links herumdrehen. Quantenphysiker nennen diese Gleichzeitigkeit von Eigenschaften Überlagerungszustand.
Wird ein Quantenobjekt jedoch beobachtet, zum Beispiel während einer Messung, dann legt es sich im Augenblick der Beobachtung auf nur eine der sich ausschließenden Eigenschaften fest. Es ist dann also entweder Welle oder Teilchen, entweder linksdrehend oder rechtsdrehend, aber nicht mehr beides gleichzeitig. Die Messung hat also fundamentalen Einfluss auf das Gemessene. Ganz anders als in der klassischen Physik, wo zum Beispiel eine Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr keine Auswirkung auf das fahrende Auto hat.
Während in der klassischen Physik alles mit Bestimmtheit vorhergesagt werden kann, regiert in der Quantenphysik überdies der Zufall. Ein radioaktives Atom zerfällt nicht mit Bestimmtheit innerhalb einer Stunde, sondern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Weil diese Beobachtungen allem widersprechen, was man in der Physik zuvor für sichere Erkenntnis hielt, tobt ein hochemotionaler Streit darüber, wie all das zu interpretieren ist. Denn falls die Welt wirklich nach völlig anderen Regeln funktioniert als bisher geglaubt, würde das naturwissenschaftliche Weltbild zutiefst erschüttern.
Nach Mitte der 1920er Jahre kann man die Physiker im Großen und Ganzen aufteilen in zwei Gruppen. Das sind einmal die jungen Leute und andere Physiker nannten das spöttisch dann auch die Knabenphysik damals. Auf der anderen Seite die Älteren, die das teilweise sehr kritisch und teilweise auch mit Ablehnung beobachteten, was dort in die Interpretation der Quantenphysik hineinfloss. Und zu denen zählte auch Albert Einstein.
Die jüngeren Physiker glauben, dass die gemachten Beobachtungen tatsächlich fundamentale Eigenschaften von Quantenobjekten sind. Das heißt, dass eine Messung in der Welt der winzigsten Dinge also tatsächlich Einfluss auf die Eigenschaften eines Quantenobjekts hat und dass es tatsächlich zwei gegensätzliche Eigenschaften gleichzeitig haben kann.
Nach ihrem Mitschöpfer, dem dänischen Physiker Niels Bohr, wird diese Theorie auch Kopenhagener Deutung der Quantenphysik genannt.
Im Gegensatz dazu geht die Gruppe älterer Physiker davon aus, dass die Quantenwelt gar nicht so verrückt ist, wie sie scheint. Sie meinen, dass man das Ganze nur deshalb nicht sinnvoll erklären kann, weil bislang das Wissen über diese Quantenwelt noch zu begrenzt ist und gleichzeitig die technischen Fähigkeiten zur Messung zu beschränkt sind.
Es scheint hart, dem Herrgott in die Karten zu gucken. Aber dass er würfelt und sich telepathischer Mittel bedient, wie es ihm von der gegenwärtigen Quantentheorie zugemutet wird, kann ich keinen Augenblick glauben.
So Albert Einstein, für den der Zufall in der Physik nichts zu suchen hat und der vieles an der damals modernen Deutung der Quantenphysik für mystisch angehauchten Spukkram hält. Und damit ist er nicht allein. Auch der österreichische Physiker Erwin Schrödinger gehört zum Club der Skeptiker, sagt Professor Gernot Münster.
Das Erstaunliche an Schrödinger ist, er hat selber maßgeblich zur Quantenphysik beigetragen. Auf der anderen Seite aber hat Schrödinger es nicht akzeptiert, wie die Quantenphysik dann von den Kopenhagenern, von den jungen Leuten und von Niels Bohr interpretiert wird.
Und an dieser Stelle kommt nun die berühmte Katze ins Spiel.
Na endlich!
Am 19. August 1935 schreibt Erwin Schrödinger einen Brief an Albert Einstein. In dem Brief versucht Schrödinger, die Absurditäten der Quantenphysik à la Kopenhagen an einem Gedankenexperiment aufzuzeigen, in welchem er die Welt der winzigen Quantenobjekte mit der großen Alltagswelt verbindet.
Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt. Neben der Katze ist darin eine Höllenmaschine, in der sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz befindet. Genauso wenig, dass innerhalb einer Stunde eines der Atome mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 zu 50 entweder zerfällt oder nicht zerfällt.
Zerfällt das Atom, so wird ein Mechanismus ausgelöst, der einen Kolben mit Blausäure zertrümmert, wodurch die Katze stirbt. Nach einer Stunde lebt die Katze also entweder noch oder sie ist tot.
Solange kein Beobachter in die Kammer schaut, ist das Atom der radioaktiven Substanz nach der Kopenhagener Deutung der Quantenphysik nicht entweder zerfallen oder nicht zerfallen, sondern sowohl zerfallen als auch nicht zerfallen. Es befindet sich in einem Überlagerungszustand. Und in diesem Zustand des sowohl tot als auch lebendig Seins müsste sich demnach eigentlich auch die Katze befinden.
Unsinn! Die Katze ist entweder tot oder lebendig!
Genau das ist das große grundsätzliche Problem, das seit dem Beginn der Quantenphysik die Gemüter erhitzt. Unsere gesamte Alltagswelt und wir selbst bestehen aus den winzigen Atomen, die nach den seltsamen Regeln der Quantenwelt funktionieren. Und trotzdem gelten diese Regeln in unserer Alltagswelt nicht. Wir können nicht sowohl tot als auch lebendig sein, sondern jeweils nur eines von beidem. Und wir sind tot oder lebendig, unabhängig davon, ob jemand nachschaut, was wir sind.
Ja und? Was ist jetzt die Erklärung dafür, dass die kleinen Dinge ganz anders funktionieren als die großen?
Dazu komme ich noch.
Na, hoffentlich bald. Immer diese offenen Fragen.
Die Physiker sind sich zwar nicht einig, wie die Merkwürdigkeiten der Quantenwelt zu interpretieren sind, doch berechnen können sie sie, dank der seit 1925 entwickelten Quantenmechanik. Mitte des 20. Jahrhunderts führt dies in Hinblick auf technische Entwicklungen zur sogenannten ersten Quantenrevolution, der wir unter anderem den Laser- und Computerchips verdanken, deren Funktionsweise auf quantenphysikalischen Vorgängen basiert. Und das Potenzial der Quantenphysik ist noch lange nicht ausgeschöpft. Momentan befinden wir uns sogar mitten in der zweiten Quantenrevolution, in der Dinge wie Quantencomputer entwickelt werden, die eine immens erhöhte Rechenleistung haben.
Ein klassischer Computer hat letztendlich diese beiden Zustände, 0 und 1. Bei den Quantencomputern ist es anders. Die elementaren Zustände, die man dort hat, sind quantenmechanische Zustände, die nicht nur 0 und 1, sondern alle möglichen Werte dazwischen annehmen können. Und diese Art von Überlagerungszuständen erlaubt es eben, dass Rechnungen nicht so nacheinander, Schritt für Schritt, sondern parallel durchgeführt werden.
Und wie ging es mit der Katze weiter?
Die hat Karriere gemacht. Nachdem Schrödinger sein Gedankenexperiment aus dem Brief an Einstein Ende 1935 noch einmal in einem Zeitschriftenartikel aufgriff, machte sich Schrödingers Katze selbstständig. Bis heute tigert sie durch die Quantenphysik.
In diesen technologischen Anwendungen der Quantenphysik, bei Quantencomputern und anderen Dingen, da spricht man von Katzenzuständen. Also Zustände, die sich aus Überlagerung verschiedener Zustände darstellen. Insofern hat diese Begriffsbildung mit der Katze hat dort überlebt. Aber es sind natürlich nicht wirklich Katzen, von denen dort die Rede ist.
Und warum ist die Katze jetzt entweder tot oder lebendig und nicht beides gleichzeitig?
Stimmt, die Frage war ja noch zu klären. Tatsächlich hat die Quantenphysik inzwischen eine Antwort darauf gefunden, warum winzige Quantenobjekte gegensätzliche Eigenschaften gleichzeitig haben können, während Katzen und Menschen eben nicht lebendig tot sein können.
Unsere Alltagswelt ist zusammengesetzt aus einer Vielzahl von Atomen, die ihrerseits wieder aus unzähligen Quantenobjekten bestehen. Jedes für sich genommen unterliegt den Gesetzen der Quantenwelt und kann in Überlagerungszuständen gegensätzliche Eigenschaften zur selben Zeit haben.
Je mehr Quantenobjekte jedoch zusammenkommen zu großen und komplexen Molekülen und Systemen, sprich Katzen oder Menschen, desto stärker ist der Einfluss, den die Außenwelt auf sie hat. Durch diesen Einfluss werden die Überlagerungszustände gestört.
Die Vorstellung ist, die Überlagerung selber wird beseitigt oder vernichtet durch das Einwirken der Umwelt auf diese Systeme. Und das passiert umso schneller und umso heftiger, je größer die Systeme sind.
Wenigstens diese Frage also scheint beantwortet zu sein. Bezüglich der Frage, wie die Quantenwelt letztlich zu verstehen ist, herrscht dagegen noch immer keine endgültige Einigkeit. Und das wird möglicherweise auch so bleiben, so Gernot Münster, emeritierter Professor für theoretische Physik an der Universität Münster.
Der Physiker Richard Feynman hat einmal gesagt, ich verstehe die Quantenphysik nicht wirklich. Und ich glaube, es gibt niemanden, der sie wirklich versteht. Das kann man so ausdrücken, denn es ist so weit entfernt von unserer Alltagserfahrung, dass es uns wirklich absurd vorkommt, dass man das Gefühl, da nicht richtig durchzublicken, auch als Physiker nicht verliert.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autorin Daniela Vakonik. Redaktion Sefa Inji Suvak. Nächste Folge über die kleine Eiszeit.